Gleich der erste Fehler. Willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecher und Sprecherinnen des Ministerien. Und wie Sie sehen Sie heute hier ein neues Gesicht. Ich bin neu im Vorstand der Bundespressekonferenz, Katharina Hamberger. Das ist meine erste Regierungspressekonferenz, die ich leite. Von daher bitte ich um etwas Nachsicht, wenn ich mit den Namen noch etwas durcheinander komme oder, wie gerade eben geschehen, die Mikrofonanlage nicht richtig bedienen kann. Das kommt mit der Zeit. Wir beginnen aber mit einer weiteren neuen Personalie hier oben, nämlich das Wirtschaftsministerium hat einen neuen Sprecher, der sich gerne kurz vorstellen darf.
Bitte. Ja, guten Tag. Mein Name ist Tim Niklas Wenzel. Ich bin Jurist und seit ungefähr 4 Jahren jetzt im Bundeswirtschaftsministerium. Ich habe da zuletzt im Bereich der Rechtsetzung das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Bereich der Photovoltaik bespielt und bin nun seit Anfang diesen Jahres in der Pressestelle. Christian Hoffmann hat ja am Freitag gesagt, dass hier keine Zusammenarbeit im engeren Sinne stattfindet. Insofern freue ich mich auf einen konstruktiven Austausch mit Ihnen. Danke sehr.
Und wir sagen herzlich willkommen für diesen Punkt. Wir machen weiter mit einer Ankündigung des Regierungssprechers und das Auswärtige Amt hat auch noch eine Reiseankündigung.
Ja, also erstmal von meiner Seite auch herzlich willkommen, Frau. Haben wir hier, das ist ein sehr schönes Amt und wir wünschen da allen Erfolg und alle Freude, die das mitbringt, hier die Procedures zu leiten. Ich möchte eine Sache aktiv ansprechen. Der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung sind bestürzt über die schrecklichen Nachrichten aus Vancouver. Wir trauern mit unseren kanadischen Freundinnen und Freunden. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ihnen gilt unser tiefstes Mitgefühl und auch das Beileid. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle und bestmögliche Genesung. Die Hintergründe der Tat werden jetzt sicherlich von den kanadischen Behörden genau aufgeklärt werden. Aber uns war es wichtig, diese Anteilnahme hier auch kundzutun. Schönen Dank.
Das Auswärtige Amt.
Genau, ich habe eine Reiseankündigung. Außenministerin Annalena Baerbock reist heute Abend nach Bornholm. Sie wird dort heute und morgen mit den Außenministerinnen und Außenministern der nordischen und baltischen Staaten, also Dänemarks, Schwedens, Finnlands, Norwegens und Islands, sowie Estlands, Litauens und Lettlands zusammentreffen, um mit Frankreich und Polen gemeinsam über die Unterstützung der Ukraine zu beraten. Außerdem geht es darum, wie wir uns gemeinsam noch besser vor hybriden Bedrohungen schützen können und wie wir stärker zur Sicherheit in Europa beitragen können. Dänemark lädt zu diesem Format der sogenannten Nordic and Baltic Aid, dieses Mal auch das Weimarer Dreieck aus Deutschland, Frankreich und Polen, zu Gesprächen auf die Ostseeinsel Bornholm ein. In den Gesprächen wird es darum gehen, ein klares Zeichen der fortwährenden Unterstützung der Ukraine zu setzen. Klar ist, unser Ziel bleibt ein gerechter, umfassender und dauerhafter Frieden, der die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine schützt. Nur ein solcher Frieden kann halten. Auch das transatlantische Verhältnis wird Thema der Gespräche sein und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist auch klar, Europa wird noch mehr für die eigene Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit tun müssen und gerade mit Blick auf hybride Bedrohungen werden wir unsere Zusammenarbeit im Ostseeraum noch weiter vertiefen. Das betrifft etwa den Informationsaustausch und gemeinsame Patrouillen und die Ergebnisse dieses Treffens fließen unter anderem in die informellen Beratungen der Außenministerinnen und Außenminister der EU am 7. und 8. Mai in Warschau ein. Das war's von meiner Seite.
Gibt es denn Fragen zu Vancouver? Wenn nicht, gibt es Fragen zur Reise der Außenministerin, Herr Hönig?
Herr Fischer und Herr Hebestreit, wo wir gerade beim Thema Ukraine sind, es gab ja am Rande der Beisetzung des Papstes Bilder auch von Treffen zwischen Trump, Zelensky, Macron, Starmer. Da war jetzt Herr Scholz nicht dabei. Es gab ja aber wohl Kontakt zwischen Herrn Scholz und Herrn Trump, also vor diesem Hintergrund und auch vor dem Hintergrund der Reise der Außenministerin die Frage, inwieweit ist denn Deutschland konkret eingebunden in die Verhandlungen über ein Friedensabkommen?
Herr Hönig, wie Sie wissen, gibt es eine enge Einbindung der E3, also Deutschland, Frankreich und Großbritannien, in die Frage der Verhandlungen zwischen den USA mit der Ukraine und den USA mit Russland. Hat vergangene Woche in London ein Treffen gegeben, davor die Woche in Paris. Da hat jeweils Jens Plötner als außen- und sicherheitspolitischer Berater des Bundeskanzlers sowie auch ein Direktor des Auswärtigen Amtes teilgenommen. Da laufen die Gespräche. Am am Sonnabend im Petersdom war das ja eher eine spontane Angelegenheit, die auch den 150 Delegationen, die dort vor Ort waren, geschuldet waren, wann wer wie ankommt. Und insofern war das eher zufällig, aber wir haben ja gesehen, wie positiv es gewesen ist, dass es da zu einer direkten Zusammenkunft von Präsident Zelensky mit dem amerikanischen Präsidenten gekommen ist. Und wir warten jetzt ab, wie sich das weitere ergibt. Ich glaube, man ist klug beraten, im jetzigen Zeitpunkt sich da sehr zurückhaltend zu äußern und abzuwarten, wie die internen Gespräche laufen. Unsere Position, die Herr Fischer eben ja auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, ist klar und unverändert. Und das ist das Bestreben, was wir als E3, also als, ich sag mal, die europäischen Vertreter in dieser Situation auch immer wieder deutlich machen in unseren Gesprächen mit den Ukrainern und Ukrainern und auch mit der amerikanischen Seite.
Herr Trump hat sich jetzt geäußert, dass Zelensky nach seiner Einschätzung auf die Krim verzichten könnte. Das würde ja dann gegen Ihre vorhin nochmal dargelegte, von Herrn Fischer dargelegte Position sein. Also wie bewerten Sie denn mögliche Gebietsabtrennungen, gerade die Krim?
Unsere grundsätzliche Haltung ist immer nothing about Ukraine without Ukraine. Das ist eine Frage, die die Ukrainerinnen und Ukrainer und allen voran der ukrainische Präsident bewerten und entscheiden muss. Und das tun wir nicht von dieser Stelle aus.
Herr Jung.
Sie hatten gerade schon die Szene im Petersdom angesprochen. Der Kanzler verfolgt, dass Herr Macron ja auch an diesem Gespräch teilnehmen wollte. Man konnte es auf den Kameraszenen sehen, dass er dann weggeschickt wurde von Trump. Wie bewerten Sie das, dass Trump die Europäer quasi nicht mit am nicht sehenden Tisch haben wollte?
Also ich kenne tatsächlich die Situation auch von den sozialen Medien. Ich selber war vor dem Petersdom und nicht im Petersdom. Insofern kann ich da keine eigenen Augenzeugenberichte liefern. Grundsätzlich kann ich aber Ihrer These, dass der amerikanische Präsident die Europäer außen vor halten wolle, nicht folgen. Da gibt es enge Absprachen, sowohl mit Herrn Kellogg als auch mit Herrn Witkoff als auch mit Herrn Rubio, um nur einige zu nennen. Und deshalb ist es ja auch gut, dass sich die Amerikaner mit den E3 jetzt mehrfach getroffen haben und weitere enge Anbindungen und Koordinierung ist vereinbart. Und insofern würde ich das, was Sie jetzt in diese Bilder von der Situation hineininterpretiert haben, nicht als eine grundsätzliche Haltung der US-Regierung zu sehen, sondern, so wie ich es wahrgenommen habe, war dem amerikanischen Präsidenten es wichtig, in einem direkten persönlichen Austausch mit Herrn Zelensky in einem Vier-Augen-Gespräch zu kommen. Und wenn ich richtig informiert bin, sollte das ja noch fortgesetzt werden im Anschluss an den Gottesdienst vor dem Petersdom. Aber da liegen mir keine eigenen Informationen vor, ob und wie das stattgefunden haben mag.
Vielleicht haben wir jetzt ja die Ebenen vertauscht. Ich meinte wirklich, dass Trump, der Präsident, die Europäer nicht dabei haben wollte. Sie reden jetzt von der US-Regierung an, so als solche. Ich meine den...
Das verstehe ich schon, aber die US-Regierung wird geführt vom US-Präsidenten und er hat wichtige Mitarbeiter und Unterhändler und die schickt er zu Treffen mit den europäischen Unterhändlerinnen und Unterhändlern. Und insofern bleibt es dabei, glaube ich, dass die Situation, die Sie jetzt beschrieben haben, glaube ich, anderer Natur war als die grundsätzliche Haltung. Und die Situation war, dass es offensichtlich ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Präsident Trump und Präsident Zelensky geben sollte. Und wenn ich die Nachberichterstattung von dieser Begegnung richtig verfolgt habe, war das doch auch ein konstruktives Treffen.
Das Auswärtige Amt will ergänzen.
Ja, es ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass sich zwei Staats- und Regierungschefs zu Vier-Augen-Gesprächen zurückziehen. Also ich meine, das führt der Bundeskanzler, das führt die Außenministerin auf ihrer Ebene. Das tun natürlich auch Herr Trump und Herr Zelensky. Und ich erinnere mich daran, dass es die verschiedensten Bilder aus Rom gab, von anderen bilateralen Gesprächen des ukrainischen Präsidenten. Aber es gab auch Bilder von Gesprächen, an denen mehrere Staatspräsidenten beteiligt waren, unter anderem Trump und Zelensky. Also insofern würde ich das jetzt nicht überbewerten. Und ich glaube, im Ergebnis war es ein wichtiges und offensichtlich nach Auskunft beider Seiten gutes und konstruktives Gespräch der beiden Präsidenten.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Jessen.
Nun wird Herr Fischer, Herr Hebestreit, dieses Bild, dieses Foto ja jetzt schon als ikonografisches bezeichnet. Es ist ein Vier-Augen-Gespräch unter der meist höchstmöglichen Augenzahl einer beobachtenden Welt. Manche sagen ja auch, da werde gerade eine Partie Taubenschach gespielt. Wie bewerten Sie aber die Äußerung Donald Trumps, der sagte, man habe da einen Menschen gesehen, von dem man der Meinung sei, es könne sich um Olaf Scholz gehandelt haben? Das ist doch ein Affront.
Ich versuche jetzt all die Sachen, die Sie in Ihre Frage reingepackt haben, zu verfolgen. Bin beim Taubenschach noch am Rätseln, was das sein soll. Und jetzt müssten Sie nochmal die Frage, die Sie mir stellen wollen, ohne all den Kram vorher formulieren, dann kann ich es Ihnen vielleicht beantworten.
Ja, Taubenschach ist leicht zu recherchieren.
Mache ich im Anschluss.
Die Frage zur Trump-Äußerung. Er hat ja gesagt, man habe da einen Mann gesehen, von dem man der Meinung sei, es könne sich um Olaf Scholz gehandelt haben. Das ist doch ein Affront.
Ich kenne diese Äußerung nicht, ehrlich gesagt. Ich kenne diese Äußerung von Herrn Trump nicht.
Ah, okay.
Gut. Ich glaube, es war auch keine Äußerung von Herrn Trump. Es war eine Äußerung, wenn ich das richtig sehe, von mitreisenden Journalisten.
Okay, dann habe ich mich da geirrt. Das bitte ich dann zu entschuldigen. Aber wie gesagt, Taubenschach lässt sich leicht recherchieren.
Herr Hönig.
Herr Hebestreit, jetzt ist ja die geschäftsführende Regierung aller Voraussicht nach nur noch eine Woche im Amt. Also wie muss man sich jetzt den Austausch mit dem künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz austauschen, des jetzigen geschäftsführenden Bundeskanzlers? Also gibt es da täglich Telefonate jetzt gerade zum Thema Ukraine? Wie halten Sie Herrn Merz auf dem Laufenden oder gibt es da gar keinen Kontakt?
Es gibt immer wieder punktuell Kontakt. Es laufen natürlich jetzt, wo auch zumindest unionsseitig die Personalien immer klarer werden, auch erste Gespräche auf Ebene der Verwaltungen, was Übergabe, Amtsgeschäfte und Ähnliches angeht. Wenn es jetzt akut Fragen gibt, die erörtert werden müssten, konjunktiv, dann kann man da auch sehr kurzfristig miteinander sich ins Benehmen setzen. Im Augenblick ist mir nicht bekannt, dass es in den letzten 24 oder 48 Stunden da konkreten Bedarf gegeben hat. Aber es gibt eine enge Abstimmung, was jetzt auch die mögliche Übergabe der Amtsgeschäfte am kommenden, Dienstag, ne, 6. Mai angeht. Und die Herren haben auch die jeweiligen Mobiltelefonnummern und können sich da sehr schnell auch ins Benehmen setzen, wenn es um konkrete politische Fragen gibt. Auf der Ebene, was das Auswärtige Amt anging, was den außen- und sicherheitspolitischen Berater der Bundesregierung angeht, gibt es ja ohnehin schon enge Kontakte. Und insofern, glaube ich, ist man da jeweils gut im Bilde.
Herr Fechner, noch zum Bereich Ukraine auch?
Ja, halt auch zu den Gesprächen am Rande der Trauerfeier am Wochenende. Es gab Medienberichte auch, dass der Bundeskanzler mit Herrn Trump geredet hat. Können Sie uns sagen, worüber da geredet wurde?
Also ich habe ja schon mal angedeutet, dass das eine sehr große Veranstaltung gewesen ist mit vielen, vielen Delegationen. Und insofern würde ich all diese Kontakte, Gespräche, die es da am Rande gegeben haben mag, nicht überbewerten, sondern das ist ja eher in freundlichen, kurzen Begegnungen, die sehr oberflächlich ablaufen, in der Regel, glaube ich, richtig kalkuliert.
Gibt es denn weitere Fragen zu dem Komplex? Dann habe ich angemeldet Fragen zum Thema Syrien. Herr Jahn.
Ja, eine Frage an Frau Dr. Koch. Es geht um die Syrienreise der Bundesministerin und zwei Fragen dazu. Einmal, was die konkreten Ergebnisse und vielleicht auch Fortschritte sind, wenn es um die Abschiebung von Straftätern geht oder freiwillige Rückkehr von Geflüchteten. Und hier die zweite Frage wäre, welche Erkenntnisse und Empfehlungen Frau Faeser denn auch vielleicht nach dieser Reise an ihren möglichen Nachfolger weiterzugeben hätte.
Ja, vielen Dank. Also Bundesinnenministerin Faeser war gestern mit ihrem österreichischen Amtskollegen gemeinsam in der syrischen Hauptstadt Damaskus und hat dort den Innenminister der syrischen Übergangsregierung zu einem circa 90-minütigen Gespräch getroffen. Wir haben sich so wie wir es auch vorher angekündigt haben, intensiv zu Fragen der weiteren Stabilisierung Syriens ausgetauscht und auch zur derzeitigen Sicherheitslage, wobei besonders im Zentrum stand die Bekämpfung des IS. Es ging außerdem auch um Perspektiven zur Rückkehr syrischer Flüchtlinge im Fall einer Stabilisierung und weiteren friedlichen Entwicklung Syriens. Deutschland und Österreich arbeiten gerade bei der Frage der Rückführung von schweren Straftätern und islamistischen Gefährdern mit syrischer Staatsangehörigkeit sehr eng zusammen, um diese schnellstmöglich wieder nach Syrien zurückzuführen. Und jetzt zu den Ergebnissen, wonach Sie ja auch gefragt hatten. Der syrische Innenminister hat sich für die Zusammenarbeit in diesem Bereich offen gezeigt und hat sich insbesondere bereit erklärt, dass Syrien auch die notwendigen Dokumente und Pässe ausstellt, was ja eine wesentliche Voraussetzung ist für mögliche Rückführungen. Zur Frage, welche Erkenntnisse und Empfehlungen die derzeit geschäftsführende Bundesinnenministerin an ihren designierten Nachfolger übergibt, bitte ich um Verständnis, dass die beiden das untereinander regeln. Und Sie können sicher gehen, dass wir für eine ordentliche Übergabe sorgen. Sowohl die Ministerin als auch das ganze BMI.
Und Frau Buschow.
Ja, vielleicht nochmal nachgefragt zu den konkreten Ergebnissen. Gibt es denn, wenn Sie sagen, die syrische Regierung ist bereit oder zeigt sich offen, würde Pässe und Dokumente ausstellen, gibt es da eine Form von Gegenbedingungen, die die syrische Regierung genannt hat? Also was gibt Deutschland im Gegenzug dafür, dass man Gefährder und Straftäter aus Deutschland aufnimmt? Gibt es da konkrete Absprachen und wann könnte das losgehen? Gibt es auch schon einen konkreten Zeitplan? Und ergänzend, wenn ich da vielleicht ans Auswärtige Amt die Frage, wie das Auswärtige Amt gerade die Sicherheitslage in Syrien einschätzt und damit auch die Frage nach Abschiebungen.
Also insgesamt bitte ich um Verständnis, das war jetzt ein erstes Gespräch zu diesen ganzen Fragen und das ist ein längerer Prozess, der damit jetzt angestoßen wurde und deshalb kann ich auch zum jetzigen Zeitpunkt weder zu Details noch wann es denn losgehen könnte etwas sagen.
Ja, vielleicht von mir dann, also wenn Sie sich die Entwicklung in Syrien in den letzten Wochen anschauen, dann sehen Sie, dass die Sicherheitslage weiterhin unvorhersehbar und volatil ist. Die neue Regierung große Teile des Landes, aber weiterhin sind terroristische Gruppierungen wie der IS in Teilen des Landes aktiv, auch Anhänger des alten Regimes, Assad-Anhänger, sind eine Gefahr, wenn diese sich terroristisch organisieren, wofür es teilweise Anzeichen gibt. Und klar ist auch, dass es Verhandlungen mit den großen Bevölkerungsgruppen, insbesondere den Alawitinnen und Alawiten, den Drusen und Kurden zu ihrer künftigen Rolle in Syrien braucht. Denn nur wenn diese ausreichend im politischen und sozioökonomischen System des Landes repräsentiert sind, wird ein friedliches Zusammenleben möglich sein. Und Sie wissen auch, der Einfluss externer Akteure droht, die Stabilität des Landes weiter zu gefährden. Also wir rufen daher von dieser Stelle alle Seiten zur Zurückhaltung auf und dazu die territoriale Einheit Syriens zu wahren.
Gibt es weitere Fragen zum Nachfrage? Hoffe
ich. Da würde ich gerne noch mal eine Zahl nachfragen. Sie hatten gestern eine Pressemitteilung verschickt mit der Zahl der vollziehbar Ausreisepflichtigen. Gut 1000 Syrerinnen und Syrer sind vollziehbar ausreisepflichtig. Wie viele davon sind denn Straftäter und Gefährder? Also über eine wie große Gruppe redet man da?
Das habe ich in dieser Differenziertheit nicht dabei. Das müssten wir gegebenenfalls, sofern uns diese Zahlen überhaupt vorliegen, wo ich leise Zweifel habe, nachreichen. Weil das sind ja Zahlen der Länder, auch gerade zu Straftätern, liegen uns keine vollständigen Übersichten vor. Und auch die Gefährderzahlen sind Länderzahlen, die wir meistens nur aggregiert bekommen und nicht personenscharf.
Herr Jessen.
Ja, vielleicht ans Gesundheitsministerium. Es gibt Berichte, die Sie kennen, dass etwa 250 syrische Ärzte, die in Deutschland gearbeitet haben, derzeit sich im Land aufhalten und dort Operationen und andere Krankenversorgungen vornehmen. Sie stellen fest, dass in vielen Fällen notwendige Behandlungen nicht vorgenommen werden können, weil die Medikamente oder Teile nicht bezahlt werden können und sie von Patienten, die es aber nicht leisten können, sozusagen Unterschriften erwarten müssen, dass sie das selbst bezahlen. Die Hoffnung wird ausgedrückt, dass Deutschland dabei hilft, solche medizinisch nötigen Behandlungen gewährleisten zu können. Wie reagiert die Bundesregierung auf dieses Hilfeersuchen? Tun Sie da etwas? Ist da etwas in Planung?
Herr Hessen, da müsste ich mich ehrlich gesagt noch mal kundig machen im Haus. Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
Ja,
also bei jemand anders sonst.
Mhm. Nee. Danke.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Syrien? Sonst habe ich ein Thema Israel-Libanon, Herr Turignier.
Ich habe zwei Fragen zum Israel. Einmal, Israel hat gestern Beirut bombardiert. Das ist ja ein Verstoß gegen den Waffenstillstand. Wie steht die Bundesregierung dazu? Und eine zweite Frage auch zum Thema Israel. Der israelische Außenminister hat gesagt, dass er eine Anhörung im Internationalen Gerichtshof in Den Haag boykottieren wird. Da geht es konkret um Israels Verpflichtung in den besetzten Gebieten. Das ist auch wieder eine Stellungnahme dazu.
Also was den Libanon angeht, da wissen Sie, wir setzen uns dafür ein, dass die Waffenruhe hält und wir rufen alle Parteien immer wieder auch zur Einhaltung des Abkommens und vor allen Dingen zu maximaler Zurückhaltung auf. Eine Rückkehr zur militärischen Eskalation im Libanon hätte fatale Folgen für die Menschen auf beiden Seiten der Blue Line.
Und die zweite Frage?
Sozusagen die Äußerungen sind mir nicht bekannt. Insofern sozusagen kann ich sie auch nicht kommentieren. Aber natürlich ist Israel frei in der Art, wie es sich vor dem Internationalen Gerichtshof äußert.
Herr Jung dazu.
Herr Fischer, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob Sie anerkennen, dass Israel den Vorort von Beirut bombardiert hat und damit das Waffenstillstandsabkommen gebrochen hat. Es hört sich gerade so an, als ob das, wenn es so wäre, nicht gut wäre. Also, erkennen Sie die Tatsachen an?
Herr Jung, nach Eintritt der Waffenruhe hat es immer wieder auch Aktivitäten der israelischen Armee auf libanesischem Territorium gegeben, vor allem im Süden und Osten des Landes. Aber wir haben gesehen, jetzt ist auch Beirut beschossen worden oder ein Wohnhaus dort. Oder ob es ein Haus, Wohnhaus war, weiß ich gar nicht, aber ein Ort in Beirut. Darüber hinaus sind auch wiederholt Waffen der Hisbollah im Süd-Litani-Sektor gefunden worden und es hat auch Beschuss Israels aus dem Süden des Libanons herausgegeben. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, dass wir alle Parteien zur Einhaltung des Abkommens und zu maximaler Zurückhaltung aufrufen, denn richtig ist ja, dass nun erneut die Hauptstadt ins Visier geraten ist, riskiert auch den Konflikt neu aufflammen zu lassen und das muss unbedingt verhindert werden. Und Ziel ist, dass die Waffenruhe hält, dass sie verstetigt wird und dass wir letztlich zu einer politisch verhandelten Lösung entlang der Blue Line kommen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
Zum Thema Gaza, richtig? Gaza-Israel.
Im Moment sind wir Israel-Libanon, aber wir können auch zu
Gaza. Wenn es noch erst Fragen zu Libanon gibt, dann lasse ich da natürlich vor.
Nein. Sieht nicht so aus.
Gut, zum Thema Gaza. Herr Fischer, die Vereinten Nationen haben jetzt noch einmal dringlich darauf hingewiesen, dass in diesen Tagen die Nahrungsmittelvorräte absolut zu Ende sind und dass der palästinensischen Zivilbevölkerung sozusagen schlicht und einfach der Hungertod droht. Seit 60 Tagen werden von Israel keine Hilfslieferungen reingelassen. Was hindert die Bundesregierung daran offen zu sagen, dass die faktische Geiselnahme der Zivilbevölkerung durch Aushungern ein Kriegsverbrechen ist?
Sie haben ja gesehen, dass wir uns in den letzten Regierungspressekonferenzen stetig zu diesem Thema geäußert haben. Sie haben ja auch nachgefragt, wir haben geantwortet. Die E3-Außenministerinnen und Außenminister haben sich in der letzten Woche geäußert und erklärt, dass sie Israel dringend dazu auffordern, sofort wieder einen schnellen und ungehinderten Fluss humanitärer Hilfe nach Gaza zuzulassen. Und sie haben die Entscheidung zur Blockade von humanitärer Hilfe inakzeptabel genannt, genauso wie die Äußerungen des Verteidigungsministers Katz zur Politisierung der humanitären Hilfe. Wir fordern alle Parteien zu einem Rückkehr zum Waffenstillstand auf. Die Hamas muss die Geiseln endlich freilassen und es muss jetzt dringend auch wieder humanitäre Hilfe in den Gaza-Streifen kommen. Und in der Tat, die Dringlichkeit dieser Forderung steigt mit jedem Tag. an dem die dringend benötigte Einfuhr von humanitären Gütern in den Gazastreifen verweigert wird. Und heute sind es 57 Tage, in der sich die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiter verschlechtert hat. Sie ist verzweifelt. Die UN sprechen in der Tat von der schlimmsten humanitären Krise in Gaza seit Beginn der Kampfhandlung im Oktober 2023. Und wir alle wissen und sehen es auch, die Lager der UN und der internationalen NGOs leeren sich rapide. Teilweise sind die Lebensmittel aufgebraucht. 90% der Bevölkerung im Gaza haben offensichtlich keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und auch darüber hinaus fehlt es praktisch an allem, an Treibstoffen, an medizinischen Gütern, an lebensnotwendigen Alltagsmedikamenten, an Blutkonserven und Impfstoffen für Kinder. Hinzu kommen die Bombardierungen, die Binnenvertreibungen von mehr als 500.000 Menschen und extreme Bewegungseinschränkungen für humanitäre Hilfe und medizinisches Personal. Und vor diesem Hintergrund gibt es natürlich weiterhin unseren dringenden Appell an Israel, jetzt endlich humanitäre Güter in den Gazastreifen zu lassen. Und damit sind wir ja nicht alleine. Das ist eine Forderung der Europäischen Union. Das ist eine Forderung, die auch der amerikanische Präsident nach Medienberichten gegenüber der israelischen Regierung erhoben hat. Und gleichzeitig gibt es die Bemühungen, die Waffenstillstandsverhandlungen voranzubringen und zum Abschluss zu bringen. Und ich kann nur noch einmal appellieren, humanitäre Hilfe muss jetzt schnell in den Gazastreifen kommen und gleichzeitig müssen alle Seiten ihr Allermöglichstes tun, damit es zu einer Waffenstillstandsvereinbarung kommt und nicht zuletzt auch die von der Hamas nun jetzt seit 2023 festgehaltenen Geiseln freizubekommen. Unter ihnen sind ja immer auch noch deutsche Staatsangehörige.
Ja. Die Appelle und Situationsdarstellung, die Sie jetzt wiederholt haben, werfen eigentlich umso dringlicher die Frage auf, warum bezeichnet die Bundesregierung die Politik, die Israel da materiell betreibt, nicht als das, was es ist, nach ihren eigenen substanziellen Darstellungen, nämlich ein Kriegsverbrechen. Warum nehmen Sie dieses Wort, wenn Sie schon sagen, wir agieren wesentlich auf der Ebene von Worten, Appellen. Warum benutzen Sie dieses Wort nicht? Das stützt doch das Agieren Israels.
Ich weise zurück, dass wir im Wesentlichen auf Basis von Worten agieren. Wir sind im engen Austausch mit der israelischen Seite, auch mit den arabischen Staaten. Und ich habe schon gelegentlich darauf hingewiesen, dass wir mit Blick auf die humanitäre Situation im Gazastreifen immer wieder vor schwierigen Momenten gestanden haben, in denen die Versorgung der Zivilbevölkerung nicht gesichert war. Und es ist immer gelungen, in der Vergangenheit dazu beizutragen, dass humanitäre Hilfe wieder in den Gazastreifen kommt. Und daran arbeiten wir auch jetzt.
Herr Jung.
Herr Fischer, das ist immer noch die Position des Auswärtigen Amtes, dass die gezielte und massenhafte Tötung durch Hunger Völkermord darstellt, so wie beim Holodomor in der Ukraine in den 30ern?
Wir können uns jetzt hier über völkerrechtliche Definitionen unterhalten. Der Punkt ist aber, die muss jeweils auf die jeweilige Situation subsumiert werden. Und sozusagen da ist es einfach so, dass Israel auch durch den Internationalen Gerichtshof gehalten ist, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen.
Also wenn Sie uns hier wochenlang und monatelang sagen, dass keine Hilfslieferungen reinkommen, dass Menschen dort hungern, dass Menschen gezielt und massenhaft durch Israel dadurch getötet werden, dann muss man doch die gleichen Maßstäbe anlegen, in einem völkerrechtlichen Sinne, wie Sie das selbst beim Holodomor in der Ukraine getan haben. Darum ist es eine logische Frage und die können Sie uns doch bestimmt beantworten. Gleichzeitig hat ja auch Herr Katz oder der israelische Außenminister gesagt, dass die Vorwürfe von Frau Baerbock und den anderen beiden Außenministern moralisch verdreht und falsch seien. Sie waren jetzt gerade, dass die Entscheidung der Israelis nicht hinnehmbar, also intolerabel ist. Aber nach Konsequenzen habe ich bisher nicht gehört. Das sind also mal wieder leere Worte, richtig?
Herr Jung, ich weise diese Unterstellung zurück auf das Entschiedenste.
Das sind Tatsachen, oder?
Sie können Ihre Interpretation treffen. Ich weiß, dass wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die Außenministerin, der Bundeskanzler, mit Hochdruck daran arbeiten, dass wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt. Und da, an dieser wichtigen Arbeit, an diesem wichtigen Engagement lassen wir uns auch nicht beirren. Und was Ihre erste Frage angeht, ich finde es immer schwierig, unterschiedliche historische Kontexte auf diese Art, wie Sie es getan haben, miteinander zu vergleichen. Zentral ist für uns, dass jetzt schnell wieder humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt, dass die Waffenstillstandsvereinbarungen jetzt schnell weitergehen, dass es möglichst rasch zu einem erneuten Waffenstillstandsabkommen kommt und dass die Geiseln, die die Hamas immer noch hält, jetzt auch rasch freigelassen werden.
Nochmal eine Nachfrage?
Wenn Sie etwas als nicht akzeptabel bezeichnen und es keine Konsequenzen gibt, wenn Sie weiter denjenigen, den Sie als inakzeptablen Handler bezeichnen, unterstützen, die Unterstützung nicht eingestellt wird oder irgendwas dran geändert wird, dann hat das keine Konsequenzen. Das sind das aber Tatsachen, die ich gerade beschrieben habe. Können Sie uns irgendeine Konsequenz nennen, die es seitdem Sie das als nicht akzeptabel einstufen gezogen haben?
Ich glaube, Herr Jung, Sie haben einfach eine andere Haltung als ich zu diesem Thema.
Das sind Tatsachen.
Glaube,
das ist keine Haltung. Das sind Tatsachen.
Ich glaube, Sie wissen ja gar nicht, welche Anstrengungen wir alles unternehmen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass es in der Vergangenheit auch gelungen ist, die Blockade des Gazastreifens wieder aufzuheben. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Und das ist das Ziel, dass humanitäre Hilfe zu den Menschen kommt.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Nein, dann Herr Kollege.
Jens Thurau, Deutsche Welle. Frau Dr. Koch, die Seiten des Landes Berlin, also berlin.de, sind seit Freitag mehr oder weniger lahmgelegt und es gibt viele Leute, die dahinter eine Attacke aus dem Ausland vermuten. Also die Senatsseiten, die Behördseiten, gibt es dazu Erkenntnisse im BMI?
Also diese Fragen müssten Sie zunächst an die zuständigen Stellen in Berlin richten, bitte.
Also Sie haben da nichts Eigenes oder dann nichts erfahren?
Ich habe bislang keine Erkenntnisse dazu. Was aber nicht heißt, dass Erkenntnisse bei einer unserer Geschäftsbereichsbehörden vorliegen könnten, sofern das Land Berlin die angefragt hat oder eingebunden hat.
Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Fechner.
Ja, ich hätte noch eine Frage zu den tödlichen Polizeischüssen in Oldenburg an das BMI. Auch wenn es eine Länderangelegenheit ist, führt der Vorfall zunehmend zu bundesweiten Debatten. Und inwiefern beschäftigt sich das BMI dann mit dem Thema?
Ja, es ist in der Tat eine Landeszuständigkeit, und zwar sowohl die Ermittlungen an sich als auch die polizeiinternen Ermittlungen, die bei Schüssen durch Polizeivollzugsbeamte immer durchgeführt werden, zumal immer auf jeden Fall auch bei tödlichen Schüssen. Wir als BMI sind damit in der Tat nur am Rande befasst, weil eben Polizei Ländersache ist. Ich kann Ihnen sagen, dass das Polizeitechnische Institut der Deutschen Hochschule der Polizei eine Statistik führt zu Schüssen durch Polizeivollzugsbeamte. Soweit ich weiß, liegt die für 2024 noch nicht vor, weil ja, so nehme ich zumindest die Debatte wahr, auch von einem Anstieg, ein etwaiger Anstieg diskutiert wird.
Jetzt ist es ja so, Grüne und Linke fordern zum Beispiel die Schaffung einer unabhängigen Ermittlungsbehörde für eben solche Fälle. Was sagen Sie zu dem Vorschlag? Wäre das eine Möglichkeit?
Also erstmal kommentieren wir solche Vorschläge nicht. Ich kann Ihnen vielleicht rein informativ sagen, dass in solchen Fällen selten die eigene Dienststelle ermittelt, was ja sehr sinnvoll ist, dass das eine andere macht.
Herr Jessen dazu?
Ja, direkt dazu. Es ist eine benachbarte Dienststelle, die diese Untersuchung da jetzt führt. Oldenburg Stadt, Oldenburg Land. Das erweckt bei Beobachtern und Analytikern ungute Gefühle und es wird darauf hingewiesen, dass in skandinavischen Nationen es prinzipiell die Einrichtung von tatsächlich institutionell unabhängigen Untersuchungsformen gibt. Ist das etwas, was auch für den deutschen Aufklärungsmechanismus sinnvoll wäre?
Also welche Dienststelle jetzt was bearbeitet in Niedersachsen? Also das müssten Sie bitte sich an Niedersachsen wenden. Das entscheiden die auch alleine.
Da ja, ja, eben. Ich habe es ja zitiert.
Nehmen wir keinen Einfluss. Genau, wir sind zuständig für das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei. Das, was Sie jetzt anregen oder die Diskussion, wäre vielleicht ein Thema für eine Innenministerkonferenz, die eine Konferenz der Länder ist, bei der auch wir nur Gast sind.
Herr Jung, also Nachfrage?
Ja, aber das Bundesinnenministerium, auch Gäste können Vorschläge machen. Wäre es aus Sicht, Sie haben ja einen Überblick über das, was auch auf Länderebene geschieht, wäre es aus Sicht des Bundesinnenministeriums prinzipiell sinnvoll, wenn Aufklärungsarbeit bei Vorwürfen gegen Polizeikräfte von unabhängigen externen Kommissionen geleistet würde? Das ist doch eine grundsätzliche Frage.
Also wir haben eben keinen genauen Überblick, das habe ich ja gerade versucht zu erläutern. Und letztlich führt die Ermittlung die Justiz, es wäre also auch eine Frage an die Justiz, und die wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht anstoßen. Das müsste von denen kommen, die wirklich damit befasst sind.
Möchte das BMJ ergänzen?
Ich habe keine Ergänzung. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann heben. Frau Kock, Hebestreit, irre ich mich oder habe ich weder von der Innenministerin noch vom Kanzler was zu diesem Tod, der Erschießung dieses Afrodeutschen gehört bisher?
Also ich habe da auch nichts vom Bundeskanzler dazu gehört. Es ist auch erstmal so, dass das ein schlimmer Vorfall ist, der jetzt genau untersucht werden muss. Tragisch und schrecklich. Aber auch der Bundeskanzler und auch die Bundesinnenministerin äußert sich in der Regel in solchen Fällen dann, wenn sie eine gewisse Schwelle der Aufmerksamkeit erreicht haben oder nicht. Herr Jung, Sie machen das jetzt schon so lange. Wollen Sie jetzt eine Antwort haben oder wollen Sie Ihre Kommentare reinliefern?
Ja, wenn Sie behaupten, hier die Schwelle Aufmerksamkeit muss es übernommen haben, das ist ja lächerlicher Hebestreit. Also das geht seit Tagen rum.
Ich sagte, Herr Jung, wenn Sie zitieren, dann richtet eine gewisse, habe ich gesagt, nicht überhaupt, sonst würden wir da gar nicht drüber reden, wenn es keine Aufmerksamkeit gegeben hätte. Und an dieser Stelle kann ich Ihnen das nicht sagen, kann ich Ihnen nicht von einem Zitat des Bundeskanzlers an dieser Stelle berichten. Aber ich wollte auch künftigen Bundeskanzlern ersparen, dass sie sich zu allem und jedem ständig zu äußern haben. Das hat nichts mit der Qualifizierung einzelner Taten zu tun. Und in diesem Fall ist es so, dass die Behörden ermitteln, dass das genau aufgeklärt werden muss. Und danach kann man weitersehen.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es gibt auch kein Zitat der Bundesinnenministerin dazu.
Schön. Gibt es weitere Fragen zu weiteren Themen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich. Bitte.
Genau, Herr Jessen, Sie hatten ja vorhin gefragt nach der Unterstützung der Bundesregierung für das Gesundheitssystem in Syrien. Und da wollte ich Sie darauf hinweisen, es gibt ja die deutsch-syrischen Klinikpartnerschaften, für die der Haushaltsausschuss auch Anfang des Jahres bereits 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Da hat Anfang Februar eine Konferenz hier in Berlin stattgefunden mit über 300 syrischen Ärztinnen und Ärzten. Also es richtet sich vor allem an Diaspora-Ärzte hier in Deutschland. Und da hat jetzt die erste Klinikpartnerschaft auch begonnen. In einem Krankenhaus im Nordosten des Landes wird eine Dialyseabteilung mit deutschen Mitteln 125.000 Euro unterstützt. Das wollte ich Ihnen nur noch mitgeben.
Ja, Nachfrage dazu. Dankeschön. Das ist, wenn man so will, ein Einzelprojekt. 125.000 Euro ist nicht wenig Geld, aber dann doch eine geringe Summe angesichts dessen, was die syrischen oder die deutsch-syrischen Ärzte dort an Forderungen stellen. Gibt es über dieses Projekt hinaus Überlegungen der Bundesregierung, weitere Gelder für direkte Hilfe zur Verfügung zu stellen?
Naja gut, ich habe ja gesagt, das ist ein erstes Projekt. Es sollen insgesamt 20 bis 30 Klinikpartnerschaften gefördert werden und insgesamt stehen 15 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ja schon mal deutlich mehr als 125.000. Und ansonsten, was Zahlen angeht, verweise ich auf die Syrien-Konferenz. Da hat die Bundesregierung vor mehreren Wochen hat die stattgefunden, ungefähr 300 Millionen Euro zugesagt.
Dann gibt es noch eine Nachlieferung von Liebestreit.
Ja, Herr Jessen, ich wollte mich bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken, die mir während der Pressekonferenz schon eingeschrieben haben, haben leiten lassen, was Taubenschach ist. Der Begriff war mir tatsächlich nicht geläufig. Ich bin klüger geworden und bedanke mich sehr dafür.
Bei den Kolleginnen und Kollegen immer gerne.
Dann haben wir das zum Schluss auch geklärt. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, wünsche ich einen schönen Tag.